SR Info. Bilanz am Abend.
Bis 18 Uhr mit unter anderem diesen Themen, Entscheidungen kurz vor Schluss. Bundestag und Bundesrat haben heute noch viel in Sachen Geld bewegt. Shutdown vor Augen, der US-Haushalt wird zur machtpolitischen Klippe. Und Durchbruch vor Weihnachten, Neuigkeiten bei den VW-Tarifverhandlungen sind angekündigt. Ob nun top oder flop, darauf schauen wir am Ende der Sendung. Herzlich willkommen, es begrüßt Sie Jochen Marmit.
SR Info.
Bundesrat und Bundestag haben diverse Beschlüsse heute gefasst, die den Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger betreffen. Steuersenkungen, Kindergeld, Pflegebeiträge und noch ein bisschen mehr. Da ist alles mit dabei, Ent- und Belastungen. Nochmal ganz einfach bei unserem Korrespondenten Martin Polanski in Berlin nachgefragt. Was, Herr Polanski, konkret ändert sich denn ab dem Jahreswechsel?
Also wer Steuern zahlt, der kann sich im kommenden Jahr darauf einstellen, erstmal mehr netto vom Brutto zu bekommen. Denn der Bundesrat hat einer Anpassung der Steuertarife zugestimmt, um die Folgen der Inflation abzudämpfen. Dadurch steigt der Grundfreibetrag, also der Teil vom Einkommen, der nicht versteuert wird, um 312 Euro. Zudem sollen höhere Steuersätze erst bei höherem Einkommen greifen. Außerdem hat der Bundesrat einer Kindergelderhöhung zugestimmt. Das steigt ab Januar um 5 Euro auf 255 Euro. Und auch der Kinderfreibetrag und der Kindersofortzuschlag für Familien mit geringem Einkommen werden jeweils leicht angehoben. Eine weitere Entscheidung des Bundesrates wird die Geldbeutel allerdings ab Januar belasten, denn die Beiträge für die Pflegeversicherung werden angehoben um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6% des Bruttolohns. Und noch eine Entscheidung werden viele merken. Der Bundesrat hat heute den Weg freigemacht für die Verlängerung des Deutschland-Tickets. Es kann also weiter genutzt werden. Der Preis des Tickets steigt aber im Januar um 9 Euro auf 58 Euro.
Bei all diesen Zahlen bleibt natürlich am Ende die Unter-dem-Strich-Frage. Also, was bedeutet das jetzt für die privaten Haushalte fürs neue Jahr? Mehr oder weniger Geld in der Haushaltskasse?
Das kommt ganz drauf an. Es hängt beispielsweise von der Höhe des Einkommens oder von der Zahl der Kinder in einem Haushalt ab. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, IW Köln, hat gerade erst Modellrechnungen veröffentlicht, wie sich die B- und Entlastungen auswirken dürften. Neben den heutigen Beschlüssen haben die Wirtschaftsforscher zwei weitere wichtige Faktoren reingerechnet. Zum einen steigt im nächsten Jahr der CO2-Preis beim Tanken und Heizen und zum anderen werden die meisten Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge zum Teil kräftig erhöhen. All das zusammengerechnet kommt das IW Köln zu folgenden Ergebnissen. Single-Haushalte müssen sich generell auf Zusatzbelastungen im nächsten Jahr einstellen. Für Alleinerziehende bleibt unterm Strich in etwa das Gleiche übrig. Aber ab 70.000 Euro Jahreseinkommen zahlen Alleinerziehende dann drauf. Und Familien mit zwei Kindern können sich im nächsten Jahr auf Entlastungen einstellen. Erst ab einem sechsstelligen Familieneinkommen gilt das dann nicht mehr.
Die aktuellen Zahlen, die sich wohl ergeben werden im neuen Jahr von Martin Polanski nach den Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat heute. Ebenfalls im Bundestag heute die Themen Flucht und Migration. CDU und CSU hatten das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Sie sprechen von einer Migrationskrise in Deutschland, versprechen einen grundlegenden Politikwandel nach der Bundestagswahl. Die AfD glaubt der Union das nicht und SPD, Grüne und Linke wiederum werfen der Union vor, Forderungen aufzustellen, die sich kaum noch von der AfD unterscheiden. Philipp Eckstein war bei der lebhaften Debatte dabei.
Die Lage ist ernst, so sehen das CDU und CSU.
Unser Land befindet sich seit mehr als 2 Jahren in einer schweren Migrationskrise.
Andrea Lindholz, Fraktionsvizechefin der Union. Sie verspricht:
Wir werden und wir wollen als Union die Migrationspolitik grundlegend neu ausrichten.
Konkret bedeutet das, CDU und CSU kündigen in ihrem Wahlprogramm einen sofortigen faktischen Aufnahmestopp an. Durchgesetzt werden soll der mit schärferen Grenzkontrollen und konsequenten Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen. Denn Deutschland sei für diese Asylverfahren nicht zuständig, sagt Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion.
Rechtlich nicht, nach EU-Recht, aber, und das will ich auch mal betonen, auch nicht moralisch, denn jeder und jede dieser Flüchtlinge steht in einem sicheren Land, wo sie Asyl beantragen könnten.
Unter anderem bei den Abgeordneten der SPD sorgt das für Stirnrunzeln.
Was ist denn, wenn die anderen Länder sagen, nee, wir nehmen die Menschen nicht zurück? Oder wenn die weiter zurückweisen?
Will Helge Lind wissen.
Was sind die Folgen?
Und Linds Vorwurf.
Die Europapartei Helmut Kohls mit herausragenden Leistungen hat sich von Europa verabschiedet.
Und Lars Castellucci, ebenfalls SPD, beteuert, normalerweise müsse man sich bei Debatten zu dem Thema von der AfD abgrenzen.
Mittlerweile passt aber zwischen Union und AfD kein Blatt Papier mehr.
Bei CDU und CSU sorgen solche Aussagen für Empörung. Detlef Seif.
Was Sie heute gesagt haben, ist nur Futter für die rechtspopulistische Seite. Sie sollten sich eigentlich dafür schämen, uns in diese Ecke gestellt zu haben.
Die Abgrenzung zur AfD ist der Union wichtig. Stichwort Brandmauer. Richtung AfD sagt Andrea Lindholz.
Sie kennen das Wort humanitäre Verantwortung nicht.
Aufhorchen lässt dennoch immer wieder der Ton, den auch Unionspolitiker bei der Debatte anschlagen. So sagt Moritz Oppel zum Beispiel.
Wir dulden keine Messerstecher, wir dulden keine Gruppenvergewaltiger in unserem Land.
Klar wird bei der Debatte, die politischen Programme der Parteien unterscheiden sich bei den Themen Asyl und Migration deutlich. SPD und Union liegen weit auseinander. Auch die Grünen-Politikerin Filiz Polat erklärt Richtung CDU-CSU.
Nein, mit uns ist eine so herzlose, rückwärtsgewandte und populistische Politik nicht zu machen.
Und auch der dritte mögliche Koalitionspartner der Union, die FDP, ist zurückhaltend, will die grundsätzliche Kritik an den Ampeljahren nicht so stehen lassen. Stefan Thomae.
Die Kehrtwende, die Sie jetzt fordern von Union, die ist eingeleitet. Dieser Weg muss jetzt sicherlich weiter beschritten werden, aber wir stehen nicht am Anfang einer Kehrtwende, wir stehen mittendrin.
Und die AfD? Gottfried Curio wirft der Union vor, was sie mache, sei eine
reine Wählertäuschung.
Und sein AfD-Fraktionskollege Christian Wirth kündigt an.
Ich versichere Ihnen, wenn die Union nach den Wahlen eine Koalition eingeht, wir werden Sie an diesen Antrag erinnern.
Seine Vermutung, die Union wird nach den Wahlen sagen, wir wollten ja, aber unser Koalitionspartner hat nicht mitgemacht.
Ein Urteil wird mit Spannung erwartet. Heute nach 18 Uhr soll es fallen, nach 3 Jahren Prozessdauer. Das Urteil gegen Matteo Salvini im Open Arms Prozess in Italien. Dem ehemaligen Innenminister und heutigen Verkehrsminister und Vize von Giorgia Meloni wird Freiheitsberaubung vorgeworfen im Jahr 2019. Da hatte er sehr lange, 19 Tage, die Ausschiffung von 147 Flüchtlingen verhindert, die von der NGO Open Arms gerettet worden waren. Spannend ist auch die politische Dimension bei dieser ganzen Urteilsverkündung. Wird die Regierung dann mit einem verurteilten Vizepremier weiterregieren? Lisa Weiß.
Es war ein wochenlanges Hin und Her, damals vor gut 5 Jahren. Mehr als 100 Migranten saßen auf dem Seenotrettungsschiff Open Arms vor der italienischen Insel Lampedusa fest. Es war heiß, die hygienischen Zustände auf dem Schiff kritisch. Die Menschen waren zuvor von der Besatzung aus dem Mittelmeer gerettet worden. Italien weigerte sich, die Menschen an Land gehen zu lassen, wie davor schon Malta. Am Ende ließ ein Staatsanwalt das Schiff beschlagnahmen, so konnten die Menschen doch noch nach Lampedusa. Der heutige Vizeministerpräsident Matteo Salvini war damals Innenminister Italiens. Er hatte die Einfahrt in den Hafen verboten und steht deshalb jetzt in Palermo vor Gericht. Ihm werden Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert 6 Jahre Haft. Salvini selbst sieht sich als unschuldig. Er habe nur Italiens Grenzen verteidigt. Eine Verurteilung wäre aus seiner Sicht ein verheerendes Signal in Richtung Schlepper. Es gilt als sicher, dass er bei einer Verurteilung in Berufung geht. Eine Mitarbeiterin von Open Arms sagte dem ARD-Studio Rom, der Prozess habe, egal wie das Urteil laute, den Personen an Bord ihre Würde wiedergegeben. Man habe nie eine Haftstrafe für Salvini gefordert. Das widerspreche den Überzeugungen der Organisation. Der Prozess hat in Italien für einige Aufregung gesorgt. Die zuständige Staatsanwältin steht nach Drohungen unter Polizeischutz. Auch jetzt beim Urteil werden Demonstrationen erwartet.
Ein anderes Starren auf Neuigkeiten führt uns in die USA. Dort wird auf die Zahlen im Haushalt gestarrt. Der sollte nämlich noch dieses Jahr für das nächste verabschiedet werden. Und wie immer bedarf es da einer Verständigung zwischen Demokraten und Republikanern. Und doch droht mal wieder eine Shutdown-Drohung in den USA. Warum? Welche Rolle spielt da vor allen Dingen der reichste Mensch dieses Planeten, Elon Musk, und sein politischer Buddy Donald Trump, Claudia Sarre?
The House will be in order.
Komplettes Chaos auf dem Capitol Hill in Washington. Ein von Trump unterstützter Haushaltsentwurf war bei den Kongressabgeordneten mit 174 zu 235 Stimmen durchgefallen. Wir denken uns eine neue Lösung aus, so Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, optimistisch. Die Zeit drängt. Bis Mitternacht Ortszeit, 6 Uhr morgens deutscher Zeit, müssen sich die Abgeordneten auf einen wiederum neuen Haushaltsentwurf einigen. Eigentlich hatte sich der Kongress schon routinemäßig auf einen überparteilichen Kompromiss für einen Übergangshaushalt bis März 2025 geeinigt. Doch dann hatten Donald Trump und Elon Musk dazwischen gefunkt. Trump stoppte den fertigen Kompromissvorschlag und forderte die Aufhebung der Schuldenobergrenze. Auf Truth Social schrieb er, der Kongress muss die lächerliche Schuldenobergrenze abschaffen oder bis vielleicht 2029 verlängern. Sein Berater, der Tech-Milliardär Elon Musk, hatte ihm dazu geraten. Zur Empörung der Demokraten.
But the Republicans would rather have a crisis, would rather blow this up, because they're all doing whatever the great and powerful Mr. Musk wants them to do.
Die Republikaner wollen lieber eine Krise. Sie sprengen lieber alles in die Luft, weil sie alle das tun, was der großartige und mächtige Mr. Musk will, so die demokratische Senatorin Elizabeth Warren erbost auf CNN. Die Demokraten halten den von Trump favorisierten Haushaltsentwurf für die Tarnung einer Steuersenkung, die vor allem reichen Menschen wie Elon Musk zugute käme. Außerdem wollen sie nicht, dass die USA mit zusätzlichen Schulden in Billionenhöhe belastet werden. Interessanterweise hatten neben den Demokraten auch 38 republikanische Kongressabgeordnete gegen den Trump-Vorschlag votiert. So schnell wie möglich soll heute über einen weiteren Haushaltsentwurf abgestimmt werden. Der republikanische Kongressabgeordnete Dusty Johnson aus South Dakota spricht sich auf CNN dafür aus, dass Trump persönlich nach Washington kommt, um zu vermitteln.
Clearly the incoming president has some strongly held opinions about what he'd like to see in this package. He's a brilliant guy. He is not infrequently a disruptive force, and that is a good thing.
Der kommende Präsident hat eine klare Meinung darüber, was in dem Entwurf enthalten sein sollte. Er ist ein brillanter Kerl. Er ist nicht selten eine störende Kraft, und das ist gut so. Um einen Shutdown zu verhindern, muss auch der Senat dem Gesetz zustimmen. Noch vor Mitternacht Ortszeit muss US-Präsident Biden den Gesetzestext unterzeichnen. Passiert das nicht, kommt es zu einem Stillstand der Regierungsgeschäfte. Dann würden Millionen Staatsbedienstete vorerst nicht bezahlt.
Der Bericht aus den USA. Angesichts derartiger Entwicklungen, die sich in den USA beispielsweise anbahnen, sind europäische Pfade, die Sicherheit geben, wichtiger denn je. Die Schweiz und die EU haben sich auf ein Handelsabkommen geeinigt. Das ist unser Thema nach weiteren Meldungen des Tages hier in der SR-Infobilanz am Abend. Und die hat jetzt Katharina Döbler.
Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat das Sanierungsprogramm des Konzerns genehmigt. Damit will das Unternehmen bis 2027 seine Infrastruktur, Wirtschaftlichkeit und Pünktlichkeit verbessern. Geplant ist unter anderem, den Fernverkehr auf bis zu 80% Pünktlichkeit zu bringen. Aktuell sind es 64%. Die Trendwende soll mit weniger Personalkosten und umfangreichen Streckensanierungen erreicht werden. Die Finanzierung durch den Bund ist allerdings noch nicht vollständig geklärt. Bis 2030 sollen mehr als 40 besonders belastete Strecken modernisiert werden. Die Sanierung der sogenannten Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim wurde kürzlich abgeschlossen. In Arztpraxen hat sich das in diesem Jahr eingeführte elektronische Rezept noch nicht vollständig durchgesetzt. Das teilte der Apothekerverband Nordrhein mit. Demnach werden bundesweit rund 75% der Medikamente auf diesem Weg verordnet. Um ein E-Rezept einzulösen, legen 90% der Patienten die elektronische Gesundheitskarte vor. In 8% der Fälle nutzen Patienten den Papierausdruck mit QR-Code. Nur 2% laden sich dafür Apps runter. Damit bleiben die rosa Papierrezepte weiter wichtig für Verordnungen, vor allem im Notdienst oder wenn es technische Probleme gibt. Im Saarland wird im kommenden Jahr ein neuer Musikwettbewerb ausgerichtet. Wie die Musikfestspiele Saar mitteilen, findet im Oktober der internationale Albert-Schweitzer Orgelwettbewerb statt. Musiker aus aller Welt werden demnach Werke der bildenden Kunst mit eigenen Orgelstücken musikalisch interpretieren und vor einer Jury präsentieren. Ziel sei es, das Interesse an der Orgelmusik zu fördern und die internationale Kunstwelt ins Saarland zu holen. Der Orgelwettbewerb ist nach dem 1965 verstorbenen Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer benannt, der selbst Organist war. Der Fußballregionalligist FC Homburg muss eine Geldstrafe zahlen, weil Fans Pyrotechnik gezündet haben. Wie der Verein mitteilte, hat sich der Vorfall bei der Viertligapartie gegen Mainz am 8. Dezember ereignet. Fans zündeten kurz vor Spielbeginn Rauchtöpfe und Blinklichter. Das Sportgericht hat den Verein deshalb zu einer Strafe von 2.400 Euro verurteilt. Es ist bereits die zweite Geldstrafe gegen Homburg wegen Pyrotechnik in dieser Saison. Der FCH will deshalb prüfen, ob die Fanbusse zu Auswärtsspielen weiter bezuschusst werden.
SR Info.
10 Jahre teilweise zähe Verhandlungen, nun die Einigung. Die EU und die Schweiz werden ein neues Abkommen aufsetzen, welches unter anderem auch den Zugang zum EU-Binnenmarkt regelt. Dafür war heute EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Bern. Und wie Petra Jehle berichtet, hat sich auch die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd besonders gefreut.
Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Ursula, meine Damen und Herren, das Verhandlungsergebnis, das im Zentrum unseres Treffens steht, ist das Resultat harter Arbeit.
Die Freude über das erfolgreiche Ende eines langen und zähen Verhandlungsmarathons war spürbar, als die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd an die Öffentlichkeit trat. An ihrer Seite eine gut gelaunte EU-Kommissionspräsidentin.
Heute ist ein Tag großer Freude. Dieses Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz ist historisch. Damit stärken wir nicht nur die dauerhafte Partnerschaft zwischen uns, das gestärkte Band ist auch im weiteren Kontext von großer Bedeutung. Denn wir geben gemeinsame Antworten auf globale Realitäten, mit denen wir alle umgehen müssen.
Fast 10 Jahre dauern die Verhandlungen bereits an. Zuletzt war ein Abkommen im Jahr 2021 kurz vor der Fertigstellung geplatzt. Nach langer Eiszeit näherte man sich im Frühjahr diesen Jahres wieder an. 9 Monate lang hatten die Verhandlungspartner um eine Verständigung gerungen. Das Abkommen regelt das Leben und Arbeiten über die Grenzen, ebenso wie die wirtschaftlichen Beziehungen, den Luft-, Straßen- und Schienenverkehr, aber auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU. Doch mit einigen Teilen tut sich die Schweiz schwer. Sie fürchtet eine unbegrenzte Zuwanderung und sinkende Löhne. Dem trage das Abkommen Rechnung, verspricht die EU-Kommissionspräsidentin.
In intensiven Verhandlungen ist es gelungen, die Interessen der Schweiz und der Europäischen Union in einen fairen Ausgleich zu bringen. Alle genießen uneingeschränkten Zugang zum EU-Binnenmarkt. Zweitens garantieren wir Personen- und Arbeitnehmerfreizügigkeit für alle EU-Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz und auch umgekehrt für die Schweizer in der Europäischen Union. Auch hier ist es gelungen, praktische Lösungen für lang diskutierte Fragen zu finden, wie etwa die Wahrung eines auskömmlichen Lohnniveaus oder die Regeln zum Daueraufenthalt.
Heißt, die Schweiz darf auch einseitige Schutzmechanismen ergreifen. Ein Sonderweg, den das Land allerdings nicht zum Nulltarif bekommen wird. In einer Übergangsphase wird die Schweiz in den nächsten 5 Jahren jährlich 130 und später dann 350 Millionen Franken an die EU überweisen. Diese sogenannten Kohäsionszahlungen sollen für einen besseren Ausgleich zwischen reicheren und ärmeren EU-Ländern sorgen.
Europas Stärke ist seine Fähigkeit zu Partnerschaften und Allianzen auf Augenhöhe. Wir setzen gemeinsam auf Verständigung, gegenseitiges Vertrauen und beidseitigen Gewinn.
Kritiker bezweifeln das. Sie fürchten, dass die EU in der Schweiz zu viel bestimmen wird. Allen voran die rechtspopulistische Partei SVP. Sie bezeichnete die Verträge als Lügenpaket. Das Ganze sei ein Unterwerfungsvertrag der EU. In einem nächsten Schritt sollen die Verträge jetzt ratifiziert werden. Dazu müssen die Mitgliedstaaten der EU und die beiden Kammern der Schweiz zustimmen. Das letzte Wort hat in der Schweiz das Volk. Und so klingt es fast wie ein Weihnachtswunsch an die Schweizerinnen und Schweizer, wenn Ursula von der Leyen zum Abschluss ihres Besuchs in Bern sagt:
Der gute, konstruktive Spirit, der uns bis hierher getragen hat, der möge uns auch weiter in den kommenden Wochen und Monaten leiten. Zeigen wir der Welt, was möglich ist, wenn gute Nachbarn vertrauensvoll zusammenarbeiten. für eine gute gemeinsame Zukunft in einem demokratischen und wirtschaftlich starken Europa.
Apropos Europa, Viktor Orban. 6 Monate lang hatte der gern eigensinnige ungarische Präsident die Regie über die EU-Ratspräsidentschaft. Was bleibt? Matthias Reiche zieht Bilanz.
Make Europe great again, schon mit dem von Donald Trump abgekupferten Motto der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft wurde Viktor Orban seinem Ruf als Provokateur gerecht. Und endgültig bestätigt sahen sich alle Skeptiker, als er nur 2 Tage nach Beginn der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft seine selbsternannte Ukraine-Friedensmission startete. Innerhalb weniger Tage besuchte Orban Kiew und Moskau, die USA und China. Ein drastischer Alleingang, der nicht den erhofften Erfolg brachte, dafür aber die massive Kritik fast aller EU-Mitgliedstaaten, die dem ungarischen Ministerpräsidenten vor allem sein Treffen mit dem Kriegsherrn im Kreml übel nahmen. Wenig glaubwürdig ist da auch Orbans Erklärung, er wollte bei dieser Reise nicht als jemand wahrgenommen werden, der die gesamte EU präsentierte.
Das ist der Grund, warum ich nicht als Ratspräsident, sondern als Ungarns Ministerpräsident die Friedensmission startete. Ein Schwerpunkt war dann die Migrationspolitik, wo wir ja eine klare Linie vertreten. Ein wichtiges Ziel unserer Ratspräsidentschaft war auch die Annäherung der Westbalkanländer. Wir hatten uns natürlich einige sehr ehrgeizige Ziele gesteckt, aber unsere wichtigste Mission war ganz ohne Zweifel die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum.
Das gelang auch und Viktor Orban schaffte es, eine neue Dynamik in die Beitrittsgespräche mit den Westbalkanländern zu bringen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von wichtigen Erfolgen, die während der ungarischen Ratspräsidentschaft erzielt wurden.
These are important achievements, so thank you for your efforts during the presidency.
Insgesamt war es nicht die chaotische Ratspräsidentschaft, die manch einer erwartete, glaubt Fernando Mariano San Pedro Marcos. Der spanische Staatssekretär für Europa lobt, dass Ungarn auch Sitzungen, bei denen es um die ungarischen Rechtsstaatsverstöße ging, nicht von der Tagesordnung nahm.
Diese Debatte ist nötig, aber man muss auch anerkennen, dass Ungarn sich ihr stellt. Und Ungarn steht natürlich unter besonderer Beobachtung. Aber die meisten Länder sagen, dass die Ratspräsidentschaft professionell arbeitet.
Allerdings wurde ihr einiges von dem sonst üblichen Glanz genommen. So verlegte EU-Chefdiplomat Josep Borrell aus Protest gegen Viktor Orbans Friedensmission die prestigeträchtige Sitzung der Außen- und Verteidigungsminister von Budapest nach Brüssel. Und zu den anderen Ministertreffen schickten viele Länder oft nur die 2. Garnitur. EU-Kommissare ließen sich gar nicht sehen. Die Gastgeber versuchten, das Trauerspiel zu ignorieren oder tapfer wegzulächeln, wie im Juli beim Innenrat Ungarns Minister Sándor Pinta.
Fakt ist, dass alle Länder hier vertreten sind und auch die EU-Kommission war dabei. Und manchmal ist die 2. Reihe ja auch besser als die 1.
Insgesamt haben die Absagen auch eher wenig bewirkt. Die meisten Menschen in der Union bekommen gar nicht mit, dass sich die EU-Minister treffen, geschweige denn an welchem Ort. Der Boykott gegen Ungarn wird deshalb am Ende nur ein politisches Symbol ohne Folgen bleiben.
Zu einer weiteren Bilanz hier in der SR-Info-Bilanz am Abend nach Paris und der Frage, was ist geblieben vom großen olympischen Spielereigen? Vom Versprechen, es sollen die nachhaltigsten Spiele aller Zeiten werden. La Seine, stetig sauber schwimmbar. Caroline Diller hat nachgefragt.
Im nagelneuen Schwimmbad von La Courneuve haben während Olympia Wasserpoloteams trainiert. Heute gibt es hier Schwimmunterricht für Schulklassen aus mehreren Städten des Departements. Der 9-jährige Noah klettert zufrieden aus dem Wasser. Wir haben Rückenschwimmen gelernt. Erst eine Bahn kraulen und zurück dann auf dem Rücken. Das war gut. Ahmad ist Beckenchef hier. Der Rettungsschwimmer kümmert sich nochmal extra um die Kinder, die beim Schwimmen die meisten Schwierigkeiten haben. Wir machen eine Art Intensivkurs. Dadurch machen die Kinder viel schneller Fortschritte. Außerdem können sie zum Beispiel in den Ferien noch in anderen Schwimmbädern üben, falls sie die Prüfung nicht schaffen. Laut offiziellen Zahlen können fast die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen im Departement Seine-Saint-Denis nach der Grundschule nicht schwimmen. Allein in diesem Jahr hätten aber rund 20.000 Kinder die Chance bekommen, es zu lernen, sagt Zainaba Said Onzum, durch Förderprogramme im Rahmen von Olympia. Said Onzum ist Abgeordnete des Parti Socialiste und im Departement zuständig für Sport. Aus ihrer Sicht haben die Spiele auch das Image von Saint-Saint-Denis aufpoliert. Für uns war es eine Herausforderung, zu zeigen, dass wir dieses Riesensportevent hier ausrichten können und es gut läuft. Alle, in deren Augen Saint-Saint-Denis nur ein Ort mit viel Kriminalität ist, haben sich getäuscht. An großen Versprechungen hatte es vor Olympia nicht gefehlt. Es sollten zum Beispiel die grünsten Spiele aller Zeiten werden. Dafür hatte man sich ein festes CO2-Budget gesetzt, nämlich knapp 1,6 Millionen Tonnen. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was die Vorgängerausgaben in London und Rio rausgepustet hatten. Dafür hatte man so weit wie möglich auf Neubauten verzichtet, zu 95% bereits vorhandene Infrastrukturen als Sportstätten genutzt. Laut dem Organisationskomitee Cujo wurde die Emissionsobergrenze eingehalten, worauf dessen Chef Tony Estanguet hörbar stolz ist. Er sagte im Radiosender France Info:
Cet excellent bilan carbone des Jeux de Paris 24,
diese exzellente CO2-Bilanz der Spiele ist auch ein Verdienst der Unternehmen, die Lösungen gefunden haben. Im Bereich Transport, bei der Energieversorgung, für nachhaltigeres Bauen. Neu gebaut wurde zum Beispiel das Athletendorf, das nach den Spielen zu günstigem Wohnraum werden soll, als Vorteil für die Bewohner im eher armen Norden von Paris. Die Journalistin Jade Lindgaard hat viel zu den sozialen Versprechen in Zusammenhang mit Olympia recherchiert. Diese Viertel wurden zu einem großen Teil durch privates Geld, also Investoren finanziert, die damit Gewinne machen wollen. Das wird sich nur eine Oberschicht leisten können, nicht aber die typischen Bewohner von Saint-Saint-Denis. Außerdem fürchtet Lindgaard, dass die bauliche Aufwertung zu Verdrängungseffekten führt, die gerade die ärmeren Bewohner von Saint-Saint-Denis treffen könnten. Für eine umfassende Bilanz ist es wohl noch zu früh. Das neue Schwimmbad in La Courneuve aber sei schon jetzt ein echter Erfolg, findet Rettungsschwimmer Ahmad. Es macht einfach Spaß und die Kinder freuen sich. Sie sehen ihre Fortschritte und geben nicht direkt auf. Und auch der 9-jährige Noah freut sich über das Upgrade. Er fühlt sich beim Schwimmen jetzt wie ein echter Profi, sagt er.
C'est bien et je me sens un peu comme un pro.
So soll es sein. Neuigkeiten kündigen sich an. Im Tarifkonflikt zwischen Volkswagen und der IG Metall nach 5 Verhandlungstagen lädt nämlich das Unternehmen für 18.30 Uhr zu einer Pressekonferenz in Berlin ein. Und zur gleichen Zeit will die Gewerkschaft IG Metall auch informieren in einer separaten Pressekonferenz am Verhandlungsort in Hannover. Tom Hildebrand in Hannover, wissen Sie schon, ob es einen Kompromiss gibt und wie der lauten wird?
Nein, das ist weiter nicht klar, aber dass es Pressekonferenzen gibt und dass auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil heute Abend vor die Kameras treten will, das sind Zeichen dafür, dass die Kuh vom Eis ist. Wir werden sicherlich hören, wo Volkswagen sparen wird, ob tatsächlich Fabriken geschlossen werden, ob es Kündigungen gibt. All die großen Fragen dürften beantwortet werden. Wie ist der Ablauf? VW-Markenchef Schäfer und der Personalvorstand Kilian, die beiden treten um 18.30 Uhr in Berlin vor die Presse. Die IG Metall, die will uns in Hannover im Verhandlungshotel informieren, und zwar zeitgleich auch um 18.30 Uhr und dann eben um 20 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, der ja im VW-Aufsichtsrat sitzt.
Was sagt uns nun dieses getrennte Auftreten?
Dass VW und IG Metall keine Pressekonferenz zusammen hinkriegen, das kann ein Zeichen dafür sein, dass es richtig gekracht haben muss hinter den Kulissen. 5 Tage verhandeln beide Seiten zusammen, schaffen am Ende tatsächlich einen Kompromiss, aber für einen gemeinsamen Auftritt reicht es dann nicht. Das ist schon bemerkenswert. VW und Arbeitnehmerseite, das war ja jahrelang eine große Familie. Dieser Zusammenhalt hat gut funktioniert, ist jetzt aber hin, weil ja VW die Beschäftigungssicherung aufgekündigt hatte. Das war ein Tabubruch, so heißt es. Damit hatte VW diesen ganzen Konflikt ja erst ausgelöst. Und offenbar ist dieses Tischtuch zerschnitten und man konnte das offenbar auch nicht flicken. Vielleicht sind sogar noch ein paar Risse und Schnitte reingekommen, auch wenn sich beide Seiten geeinigt haben. Und 2 Pressekonferenzen, das heißt natürlich auch, jede Seite kann später ihre Version der Geschichte erzählen. Jede Seite kann sich als Gewinner hinstellen.
Na, das bleibt auf jeden Fall spannend. Unterschiedlichste Gerüchte gibt es natürlich schon. Was hat es damit auf sich?
Also durchgesickert ist zum Beispiel, dass 4 Milliarden Euro eingespart werden sollen. Das kann gut sein, dass das hinkommt. Diese Summe stand immer im Raum. Dann gibt es das Gerücht, dass zum Beispiel das VW-Werk in Osnabrück verkauft werden soll. Achtung, nicht bestätigt, ganz wichtig. Aber sollte das so sein, wäre das womöglich ein Erfolg für die Arbeitnehmerseite. Denn verkaufen heißt nicht schließen. Das Werk würde bleiben, halt nur nicht mehr unter dem Namen VW. Da würde vielleicht für wen anders produziert, möglicherweise auch andere Produkte. Müssen wir abwarten, was da kommt, ob das wirklich so stimmt. Und dann wäre sowas natürlich aber auch ein Erfolg für Volkswagen, weil einfach kein Automodell mehr da war, das man in Osnabrück hätte bauen können. Bei VW wäre man also froh, dass dieses Werk sozusagen aus der Bilanz kommt. Ob das alles so stimmt, nochmal um 18.30 Uhr wissen wir mehr.
Und das ist in einer halben Stunde. Torben Hildebrand mit aktuellen Informationen zu der Einigung, die wohl in Sicht ist bei den VW-Tarifverhandlungen. Bleibt mir Ihnen noch zu sagen, wie die Nacht wird in Sachen Wetter. Wolken verhangen, zeitweise wird es regnen, auch ein bisschen Schneeregen mit dabei, über 450 Metern Höhe. Morgen früh wird es dann bei 0 bis 3 Grad durchaus glatt, aufgepasst. Und der Samstag selbst wieder Wolken verhangen und zeitweise regnet es. Schneeregen ist mit dabei, 4 bis 8 Grad morgen. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein erholsames Wochenende. Am Mikrofon der SR-Infobilanz am Abend war Jochen Marmit. Ich sage Tschüss und Danke.